Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich habe beim Herfahren überlegt, ob es vielleicht kältefrei gibt. Bei minus 19 Grad in Altdorf. Aber offensichtlich nicht und hier ist ja auch schön warm. Von daher können wir starten. Ich freue mich auf diese Woche, denn der Prophet Amos, der hat mich vielleicht relativ früh in meinem Leben irgendwann gepackt und berührt. Vielleicht ist er sogar mit eine Ursache für meinen Weg zum Alten Testament. Das könnte sehr gut sein. Das ist so weit zurück, dass ich es nicht mehr genau recherchieren kann. Aber es gibt da Verdachtsmomente. Und aus mehreren anderen Gründen ist es eigentlich schön, diesen Propheten Amos zu besprechen, weil er relativ überschaubar ist, relativ klar strukturiert. Das ist für alle Struktur, wie soll ich sagen, Fans eine gute Sache. Man kann hier wirklich exemplarisch, so wie es gestern Nachmittag angekündigt wurde, wirklich exemplarisch mal einen Propheten betrachten und natürlich dann auch Verbindungslinien ziehen zu seinen Kollegen zur selben Zeit oder dann auch etwas später. Also, Sie sehen, der Amos, das lohnt sich, den zu besprechen, zu behandeln, und wir können dies, wenn wir eine ganze Woche Zeit haben, jeden Vormittag, dann doch auch relativ ausführlich tun. Bevor wir jetzt aber starten, wollen wir uns noch sammeln vor Gott reden im Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Menschen, die du berufen hast im Alten und im Neuen Bund und durch die wir dein Wort heute in unserer Bibel vorliegen haben. Wir wollen dich bitten, dass du es uns aufschließt, dass du uns die Augen öffnest, aber auch die Ohren und das Herz, dass wir nicht nur wissen, sondern dass wir erkennen, dass wir dich erkennen, das Geheimnis deiner Heilsgeschichte, dass wir dich erkennen und dein Handeln und dass wir auch erkennen, was du uns damit sagen möchtest. Sei mit deinem Heiligen Geist in unserer Mitte und segne uns. Amen. Der Prophet Amos gehört interessanterweise an den evangelischen Fakultäten im Bereich des Alten Testaments zu den Hauptvorlesungen. Das heißt, er wird, ich schätze einmal, im Abschnitt von 2 Jahresrhythmen regelmäßig gelesen. Das ist interessant, gerade dieser kleine Prophet. Gleich häufig im Blick auf Prophetenbücher gibt's nur noch den Jesaja. Der große Jeremia führt daneben ein Schattendasein. Genauso wie Hesekiel und dann die anderen kleinen Propheten mit Ausnahme noch des Propheten Hosea. Also auch da hat er eine große Würdigung empfangen. Der Prophet Amos ist auch nicht ganz unbedeutend, wenn ich es recht weiß, für die Religionspädagogik. Er gehört zum Lehrplan seit vielen Jahren. Der Prophet Amos war der Prophet der sozialen Bewegung ab den 68er Jahren mit seiner Kritik an der Oberschicht. Das war die Zeit des Amos. Da wurde er gerne in Anspruch genommen für diese sozialkritischen, vor allem gesellschaftskritischen gegen die Oberschicht, die Reichen, die Kapitalisten gewendeten. Ich denke, dass uns dieses Thema, das beim Propheten Amos zum Ausdruck kommt, nämlich gerade die Sozialkritik, uns aber nicht unberührt lassen darf. Wir werden ja da noch ausführlich darauf zurückkommen. Wir dürfen dieses Thema nicht den Linken überlassen. Es ist ein Thema, das sich durch die Bibel hindurchzieht. Im Alten Testament ganz massiv. Es ist eine Botschaft, die wir nicht nur bei Amos haben, sondern bei allen Propheten dieser Phase. Und ich denke auch, dass es uns als neutestamentliche Gemeinde nicht unberührt lassen kann, dieses Thema, wie gehen Menschen miteinander um? Neben die vertikale Linie der Gottesbeziehung tritt die horizontale Linie der Nächstenbeziehung. Und es ist interessant, ich habe gestern Nachmittag hier die Bibelstunde gehalten über Kolosser 1, das Dankgebet, da dankt Paulus im Blick auf die Gemeinde in Kolosse für den Glauben, Gottesbeziehung, und für die Liebe zu allen Heiligen. Und diese Liebe ist nie nur eine emotionale, sondern sie wird auch immer praktisch. Was hilft es deinem armen Mitbruder oder deiner armen Mitschwester, wenn du sagst, ich habe den Glauben und du hilfst nicht? Ist die Frage, die Jakobus stellt, Jakobus 2. Also wir kommen bei diesem Schwerpunktthema, das Amos entfaltet, wirklich auch in gesamtbiblische Linien hinein. So, jetzt endgültig genug der Vorrede. Die erste Einheit heute steht unter dem Thema Zeitgeschichte. Wie haben wir den Amos historisch einzuordnen in das Alte Testament? Da werden wir uns, denke ich, eine gute Stunde Zeit nehmen. Vielleicht reicht es gar nicht ganz vor der Mittag, vor der ersten Pause. Dann mache ich nach dieser Pause weiter. Wenn wir über Geschichte reden, dann ist eine kleine Klärung zu den Jahreszahlen notwendig. Je weiter wir zurückgehen in der Geschichte, umso unsicherer werden die präzisen Zahlen. Das liegt daran, dass wir vor Christus keine absolute Chronologie haben, sondern eine relative. Geschichtsereignisse werden bezogen auf andere Ereignisse. Wir haben keine festen Zahlen. Scheint interessant, dass es das erst mit Christus gibt. Erst mit Christus können wir sagen, nach und vor. Sie sehen das zum Beispiel an der Datierung der Könige. Die jüdischen Könige werden immer datiert nach den israelitischen und umgekehrt. Keine feste Chronologie. Das gibt gewisse Unsicherheiten. Im Blick auf die Datierung der Könige gibt es drei Gründe für die Unsicherheiten. Nämlich, die angefangenen Jahre der Regierungszeiten werden mitgezählt. Das heißt, wenn ein König ein Jahr und ein paar Tage regiert hat, dann waren das 2 Jahre. Das kann sein, ein König hat ein Jahr und wenige Wochen regiert und das waren 3 Jahre. Das angefangene Jahr, das ganze Jahr und das wieder angefangene Jahr am Schluss. Außerdem ist unsicher, wann der Jahresbeginn gewechselt hat vom Frühjahr auf den Herbst. Und dann gibt es eine dritte Unsicherheit, die sogenannte Koregentschaft. Also wenn ein König zum Beispiel krank wurde und der Sohn hat schon mitregiert, zum Beispiel beim König Usia, der krank wurde und da hat dann der Sohn mitregiert. Und dann ist die Frage, wann hat das angefangen und wie muss man dann die Zahlenangaben zu verstehen. Also da gibt es gewisse Unschärfen, über die wir aber dann nicht streiten müssen. Wenn ich bei den Königen Zahlen nenne, dann gehe ich aus von der in der alttestamentlichen Wissenschaft weithin bis heute zugrunde gelegte Chronologie der beiden Forscher Jepsen und Begrich. Es gibt andere Chronologien, aber wie gesagt, die Unterschiede sind dann minimal. Jetzt zur Königszeit insgesamt. Keine Sorge, ich mache da nicht alle Details, sonst wäre ja das Wochenprogramm schon gerettet. Aber zur Hilfe. Ich möchte die Königszeit unterteilen in 3 Phasen. Das ist vielleicht eine Hilfe zur Sortierung. Phase 1, die Zeit des Königreiches aus allen Stämmen unter Saul, David und Salomo. Einheit aller Stämme, 1. 3 Könige, Saul, David und Salomo. Das hat irgendwann vor 1000 vor Christus begonnen und endet 926 vor Christus. Zweite Phase, die Zeit der getrennten Königreiche Juda und Israel bis zur assyrischen Expansion. Das wird nachher noch ein bisschen erklärt. Die Zeit der getrennten Königreiche Juda und Israel bis zur assyrischen Expansion. Jahreszahl 926 vor Christus bis circa 750. Dritte Phase, die Zeit der nationalen Katastrophen für Israel und Juda ab circa 750 bis 586 vor Christus. Zur ersten Phase. Das Königreich aller Stämme unter Saul, David und Salomo. Diese Phase ist für die alttestamentliche Zeit die einzige Zeit, in der Israel ein einheitliches Königreich war. Unter Saul gab es einen bescheidenen Anfang. Israel musste sich als Königreich zuerst sortieren. Das ist ja nicht so einfach, wenn man zuvor ein Stämmeverband war. Und wir dürfen uns nicht täuschen, die Stämme waren relativ selbstständig. Wenigstens zum Teil. Es gab da Verbände, geografisch geordnet, aber es gab doch eine relative Selbstständigkeit. Die Zeit unter David ist gekennzeichnet durch einen genialen Aufbau eines Königreichs. Wir haben ja den David besprochen in 2 Jahren sehr ausführlich. Er war genialer Militärführer und Stratege, auch politisch. Unter David gelang der Aufbau dieses Königreichs mit der ganzen Infrastruktur, mit Ministern und diese ganzen Dinge, einfach alles, was man braucht, Verwaltungsbezirke und so weiter. Das wurde unter Salomo weiter ausgebaut und doch war die Zeit Salomo schon eine Zeit der Stagnation und der ersten Gebietsverluste. Schon die erste Phase zeigt, dass die Einheit brüchig war. Die ersten 7 Jahre der Regentschaft von David haben wir 2 Staatsgebilde schon vorliegen, nämlich Juda und Israel. In Juda regierte David, in Israel der Saul-Nachkomme Ish-Boschet. Aus der Richterzeit her, ich habe schon erwähnt, ergab sich eine gewisse Selbstständigkeit der Stämme. Es gab in Israel für die damalige Zeit ein relativ demokratisches Denken in den Stämmen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass, als Ish-Boschet tot war, die Ältesten Israels, die Ältesten, zu David gehen und mit dem verhandeln, dass er König wird. Das zeigt sich 926 vor Christus, nachdem Salomo gestorben war, daran, dass sein Sohn Rehabeam nach Sichem ging, in den Bereich des Nordterritoriums, und mit den Ältesten Israels verhandelte über sein künftiges Königtum, konkret über die Steuern. Und die Ältesten Israels sagten, die Steuern müssen runter. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Dann hat Rehabeam die alten Ratgeber gefragt. Er sagte, gib nach, gib hier nach, kannst nachher wieder langsam erhöhen. Und dann hat er die Jungen gefragt und die sagt, nein, nicht nachgeben, du musst gleich Stärke zeigen. Und dann kam es zur Reichsteilung über Steuererhöhungen. Das war schon damals ein Thema, nicht? Steuern. Ich sagte, das Großreich war brüchig und das zeigt sich dann mehrmals in der Geschichte. Warum war dieses große Reich brüchig? Können Sie das sehen?
oder brauchen Sie eine Lupe? Aber noch ein bisschen scharf.
Das habe ich sicherlich letztes oder vorletztes Jahr auch aufgelegt, aber Wiederholung ist kein Fehler. Wir haben eine Dreigliederung Israels von Nord nach Süd und von Ost nach West, jetzt nur Nord-Süd-Gliederung. Man spricht davon, dass bei der Landnahme die israelitischen Stämme gewisse Teile nicht einnehmen konnten und da ist wichtig ein nördlicher und ein südlicher Städte-Querriegel. Und dadurch kam es zu einer gewissen Isolation dieser Teile. Unten Juda, relativ groß, hier der Städte-Querriegel bis hoch nach Jerusalem. Jerusalem konnte vielleicht kurz, aber nicht auf Dauer eingenommen werden. Dann haben wir das ephraimitische Bergland und dann wieder die Jezreel-Ebene, wo auch die Städte nicht eingenommen werden konnten und die relativ kleinen und unbedeutenderen Stämme im Norden. Drei Teile und hier auch eine gewisse Selbstständigkeit und vor allem hier kam es zum Bruch. Das muss schon in der Richterzeit relativ selbstständig gewesen sein, diese Teile. Und so kam es zu einem ersten Bruch nach Sauls Tod und zu einem zweiten Bruch 926 vor Christus nach Salomos Tod. Just an dieser Stelle. An dieser Karte wird auch noch einmal deutlich, dass die Hauptstadt Jerusalems, wiewohl sie ganz im Norden Judas eingerichtet war, doch relativ weit im Süden lag. Was natürlich für die starken Stämme des Gebietes Ephraim nicht so einfach zu verkraften war. Nicht also rein geografisch wäre ein Punkt hier, Shiloh oder Sichem, und das sind auch Städte mit alter Tradition, wäre natürlich zentraler gelegen. Also das Kassel Israels wäre Shiloh oder Sichem gewesen. Kassel ist die zentralste Stadt in Deutschland von allen Zeiten. Deshalb sitzen da so viele evangelikale Werke, nicht mitten in Deutschland. Natürlich, wir wissen, dass der Süden noch bedeutender ist, aber geografisch ist eben Kassel. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Exkurs anfügen. Und zwar über die aktuelle Forschungslage, weil Sie das vielleicht gelegentlich schon gehört haben. In den letzten Jahrzehnten wurde die Existenz eines davidischen Großreiches massiv in Frage gestellt. Vor Weihnachten gab es wieder in der Bildzeitung in einem Interview, dass David vielleicht ein mittelprächtiger Dorffürst war. Verbunden ist diese Kritik des Großreiches Davids zurzeit vor allem mit dem Namen Finkelstein und Silbermann, zwei israelitische Forscher, die ihre Ergebnisse in deutscher Übersetzung in dem Buch Keine Posaunen für Jericho vorgestellt haben. Das ging vor allem vor gut einem Jahr, vor Weihnachten 2003, durch die Presse durch einen großen Spiegelartikel. Die Gründe für die Infragestellung einer Existenz eines Großreiches David ist zum einen die Archäologie. Die Funde werden gegenüber früherer Zeit umdatiert. Und das, was man an Funden in Städten früher in die Zeit Salomos datiert hat, entsprechend dem biblischen Bericht, wird Salomo abgesprochen und später datiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Trend zur späteren Datierung der Entstehung der biblischen Schriften in der historisch-kritischen Forschung. Ging man früher davon aus, nach dem Modell von Wellhausen Ende 19. Jahrhundert, dass die älteste Pentateuchquelle aus der Zeit Davids oder Salomo stammt, geht man heute in der Forschung weithin davon aus, dass die erste Quelle, die älteste Quelle, 200 Jahre später erst entstanden ist. Also frühestens 720. Und damit verschiebt sich die ganze Sache und man sagt, man hat aus der Zeit Davids gar keine Quelle. Ganz Radikale gingen sogar so weit, dass sie sagten, David hat überhaupt nicht existiert als Person. Das musste man zurücknehmen, weil man aus dem 9. Jahrhundert vor Christus eine Aufschrift gefunden hat mit dem Aufschrift Haus Davids, Bet David. Und so muss man heute wenigstens die Existenz Davids zugeben, aber das Großreich wird weithin in Frage gestellt. David war ein Dorfbürgermeister. Was kann man dazu sagen? Mein Spezialgebiet ist nicht die Archäologie. Ich weiß, dass es da Erwiderungen gibt, sehr profunde. Wir müssen uns aber klar machen, archäologische Funde sind genauso interpretationswürdig wie Texte. Das muss man auch den Evangelikalen sagen, die im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts dachten, von der Archäologie kommt die Rettung der Bibel. Ich erinnere an das Buch von Keller und die Bibel hat doch recht. Und jetzt vertritt Finkelstein mit genau denselben Argumenten das Gegenteil, nämlich archäologisch. Dass wir uns das klar machen, archäologische Funde sind auch zu interpretieren. Das große Problem ist das Misstrauen in die biblischen Texte, dass sie als Quellen überhaupt nicht mehr benutzt werden, sondern jetzt in dieser kritischen Theologie, Archäologie, nur noch die Funde interpretiert werden und die Texte verschwinden. Das ist nicht bei allen so, aber bei einer gewissen sehr radikalen Gruppe. Ein weiteres, es wird deutlich, wie wichtig die Frage ist, wann sind die Texte entstanden. Und jetzt machen wir ein kurzes Amos-Beispiel. Amos 9. Das Amos-Buch endet mit einem Heilswort, über das Haus David. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Was ist die zerfallene Hütte Davids? Das getrennte Königreich in Juda und Israel ab 926. Die kritische Auslegung sagt fast übereinstimmend, dieses Wort ist nicht von Amos, sondern das späteste Wort im Amos-Buch, nämlich aus exilisch oder nach exilischer Zeit. Damit rückt ein Zeugnis über das Haus David schon wieder weit weg von David und weit weg von Amos. 200 Jahre nach Amos. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Wort von Amos ist und dafür Gründe suchen, dann haben wir schon beim Propheten Amos 760 vor Christus ein Zeugnis davon, dass es ein Großreich David gab, das dann zerfallen ist. Und Amos lebte rund 200 Jahre nach David. Wir kommen also zeitlich viel näher. Wie könnten wir jetzt das aber begründen? Wir brauchen in der Theologie Argumente. Nehmen Sie mit auf einen kurzen Weg mit einem Argument nur oder zwei. Falls Sie das jetzt zu schnell geht und Sie das nicht nachvollziehen können, vergessen Sie es einfach. Das ist nicht so wichtig, das ist jetzt ein bisschen theologische Argumentation. Amos 9, Vers 1. Ich sah den Herrn über dem Altar stehen und er sprach, schlage an den Knauf, dass die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen und was noch übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem Schwert töten und keiner von ihnen entfliehe, noch irgendeiner entkommen. Ich sah den Herrn auf dem Altar stehen. Wo haben wir die Parallele dazu? Bibelkunde. Auf dem Altar. In Bethel. Die Parallele ist 1. Könige 13, Jerobeam I., der erste König des Nordreiches. Und Jerobeam I. stand auf dem Altar und hat dort ein Opfer dargebracht. Und aus diesem Grund kam ein Prophet und hat ihm das Gericht angesagt. Wenn es stimmt, dass wir hier eine Parallele haben zu 1. Könige 13, haben wir einen Rückgriff auf Jerobeam dem Ersten, eine Kritik an Jerobeam dem Ersten und dem ganzen folgenden Königtum mit der Einrichtung des Kultordens in Bethel. Wenn wir aber hier eine klare Kritik am Nordreichkönigtum haben, ist die einzige Alternative, die es geben kann, ein vereintes Königreich unter David. Das wäre die Argumentation 1, der Bezug auf Jerobeam den Ersten und als Alternative das Davidreich. Zweites Argument, es gibt eine einheitliche prophetische Linie in der Kritik am Nordreichkönigtum von Anfang an. Und es gibt eine einheitliche prophetische Linie, dass die Zukunft ausschließlich dem Haus David gehört. Und wenn wir da zurückgehen, von jedem Propheten, von Zacharia über Jeremia, über Micha, über Jesaja zu Amos, haben wir eine durchgehend gleiche Aussage. Und ich meine, das spricht dafür, dass wir hier, darf ich es mal so sagen, eine prophetische Kontinuität haben. Es gibt Themen, da gibt es eine prophetische Kontinuität. Und dies besteht hier im Nein zum Nordreichkönigtum ab Jerobeam dem Ersten und im Ja zum Davidshaus, natürlich in einem Wort, das die Zukunft beschreibt. Der Versuch einer Argumentation, dass die Texte früh sind und damit sind sie auch Zeugnis für ein Großreich David in jener Phase. Nur ich könnte mir vorstellen, dass Sie solche kritischen Dinge hören und lesen. Es kommt immer wieder auch in der Presse. Ich komme zur Phase 2. Da gibt's keinen Exkurs. Deshalb geht's schneller. Ich komme zur Phase 2, die Zeit der getrennten Königreiche. 926 bis ca. 750 vor Christus. Drei Unterpunkte, was zeichnet diese Zeit aus? Erstens politisch, zweitens geschichtlich, drittens religiös. Politisch für diese Phase ist wichtig, dass die Namen Juda und Israel als Staatsnamen verwendet werden, so wie BRD und Österreich und Schweiz. Und da muss man aufpassen, was jeweils gemeint ist, wenn man die in der Bibel liest. Ist das ein Staatsname oder ist das ein Name für Gesamtisrael oder was auch immer? Wir werden es nachher am Text auch sehen. Diese Zeit 926 bis ca. 750 vor Christus ist geprägt von den Kleinstaaten um Juda und Israel. Ich vergleiche das immer mit Europa. Juda, Israel, die Philisterstädte, Edom, Ammon, Moab und so weiter. Syrien noch im Norden. Eine Balance, wo einmal der eine stärker war und einmal der andere. Ein weiteres, das Nordreich Israel hatte kein dynastisches Königtum, sondern ein charismatisches, so nennt man das. Das heißt, wir haben im Nordreich Israel immer wieder Wechsel von Dynastien. Vor allem schlimm war es am Anfang und am Ende. Dazwischen gibt es zwei Dynastien, die etwas länger gedauert haben und mehrere König umfasst haben. Die Dynastien wechselten in der Regel mit einem blutigen Putsch. Derjenige, der an die Macht wollte, hat in der Regel das ganze komplette Haus des Vorgängers umgebracht, vor allem die Männer. Dass da nicht einer wieder aufersteht. Blutig, das bedeutet natürlich auch Schwächung. Interessanterweise hatten dabei häufig die Propheten ihre Hand mit im Spiel. Ich habe eine Folie, die ist schon ganz arg alt, die ist noch mit Schreibmaschine geschrieben. Ich hoffe, Sie können es lesen. Nicht?
Wenn Sie es von vorne lesen, dann müssen Sie sich morgen umprobieren und alle nach vorne sitzen. Sie sagen manchmal, wenn alles drauf muss, Der erste König Jerobeam wurde von Ahia von Silo, dem Propheten, designiert. Aber der gleiche Prophet hat ihm auch wieder das Ende angesagt. Der zweite, das war dann sein Sohn, der hat also das nicht überlebt, hat gleich den Putsch, Baasha oder Baesha, da ist der Prophet Jehu mit im Spiel, der ihm das Gericht ansagt. Wir haben keine Destination, aber das Ende wird ihm angesagt. Bei Omri wissen wir nichts. Omri ist die erste Dynastie, die etwas länger geht. Dass sie auch da beteiligt waren, wo wir es nicht wissen. Aber da wir es nicht wissen, können wir es weder so noch so behaupten. Also kein dynastisches Königtum im Nordreich. Und ich habe hier schon die Striche eingezogen, dann können wir es gleich liegen lassen. Wir sehen die Instabilität am Anfang. Nicht Jerobeam, der erste, sein Sohn, nur ein Jahr, dann kam der Putsch. Baesha wieder stabil, der Sohn konnte nicht installiert werden. Nach einem Jahr kam der Putsch. Dann haben wir die Omri-Dynastie mit 4 Gliedern. Die erste relativ stabile Dynastie, wenigstens am Anfang. Und dann die Jehu-Dynastie, die am längsten geht, etwa über 100 Jahre. Und am Schluss ist nur noch Chaos. Zu diesen unterschiedlichen Königsformen, dynastisches und charismatisches Königtum, noch ein Wort. Diese Unterschiede sind letztlich auch geistlich bedingt. Dem Haus David wurde die Zusage gegeben, dass auf dem Thron Davids immer ein Sohn sitzt. Und da ging die Linie durch. Und das Interessante ist, diese Zusage in 2. Samuel 7, müssen Sie mal selber studieren, ist bedingungslos. Wir schlagen es kurz auf, das ist nämlich interessant. 2. Samuel 7. Zweiter Samuel 7, die Nathan-Weissagung, Vers 14 und 15. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Das Haus David bekommt eine bedingungslose Zusage. Wenn die Könige sündigt, werden sie bestraft. Aber das Haus, letztlich wird die Herrschaft nicht von diesem Haus genommen, was sich dann natürlich mit Jesus ganz erfüllt. Demgegenüber die Zusage an den israelitischen König Jerobeam. Das haben wir in 1. Könige 11. Erster Könige 11, Vers 38. Da sagt der Prophet Ahia zu Jerobeam: Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe. Wirst du nun gehorchen, dann. Das ist eine bedingte Zusage. Die Zusage ist eine Bedingung geknüpft. Eine ungeheure Zusage an den König Jerobeam den Ersten, 926 vor Christus. Erster König des Nordreichs Israel nach der Trennung. Aber bedingt. Die Zusage an David ist bedingungslos. Da gibt's Gericht, wenn ungehorsam, aber das Königtum wird nicht von David genommen. Und das ist der Unterschied. Und deshalb kommt nachher der gleiche Prophet Ahia, als Jerobeam gesündigt hat und sagt, das Königreich wird wieder von dir genommen.
Wir haben deshalb in Juda ein durchgängiges Königreich mit davidischen Königen mit einer Ausnahme. Wer war die Ausnahme? Die Königin Athalia, die Frau des judäischen Königs Joram und eine Tochter des israelitischen Königs Ahab. Und das ist das Interessante dran, dass hier diese Ahab, Omri-Dynastie, die Finger in Juda mit ins Spiel bringt und dass diese Athalia putscht und alle Nachkommen umbringen lässt, nur der Joas konnte versteckt werden. Und da stand das davidische Königtum auf Messerschneide. So viel politisch, jetzt geschichtlich. Ich gliedere in vier Epochen. Sind das? 1, 2, 3, 4. Jawohl. Da kann man sich natürlich drüber streiten, aber ich mache es jetzt einmal so. Die ersten Könige bis Elam. Eine Zeit der Instabilität Israels. Wir müssen uns vorstellen, dieses nördliche Königtum Israel, dem fehlte jede Infrastruktur für ein Königtum. Die Hauptstadt war im Süden. Das Geld war im Süden. Ja, die haben das Geld nicht hergegeben, Juda. Die haben nicht geteilt. Das Geld war im Süden. Und diese Phase war deshalb ungeheuer unsicher. Israel musste sich zuerst als selbstständiges Königtum konstituieren. Die Unsicherheit zeigt sich auch daran, dass wir in dieser ersten Phase 3 verschiedene Hauptstädte haben. Sichem, Pnuel über dem Jordan drüben und dann Tirza. Tirza liegt etwas nördlich von Sichem. Das hat auch zu tun mit dem Kriegszug des ägyptischen Königs, der hier in Israel gewütet hat. Juda hat er verschont. Warum? Die konnten zahlen. Und damit war der angesparte Reichtum von Salomo weg. So kurzlebig war der Reichtum von Salomo. Schon unter seinem Nachfolger war das Geld weg. Aber dadurch wurde Jerusalem nicht zerstört. Aber Israel hat es getroffen. Und vermutlich ist der Wechsel der Hauptstadt von Sichem, zentral im ephraimitischen Bergland, nach Pnuel bedingt, ist eine Flucht vor dem Pharao. Da geht man weiter weg ins Ostjordanland. Und dann zurück nicht nach Sichem, sondern nach Tirza. Zeigt die Unruhe. Diese erste Phase ist die Phase der Bruderkriege Juda gegen Israel. Man hat immer gekämpft um die Nordgrenze Judas und die Südgrenze Israels, dass man hier strategisch das beste Gebiet hat. Also die waren nicht so lieb zueinander. Interessant ist, dass die Einheit durch das Wort Gottes hergestellt wird, nämlich wie? Indem Israel und Juda durch die Könige immer verknüpft werden. Nicht jeder Königsangabe stellt diese Verbindung her. Aber in der Tatsache waren die sich nicht grün, sondern haben in dieser ersten Phase miteinander Krieg geführt. Können Sie nachlesen in den Königsbüchern. Zweite Phase, die Omri-Dynastie. Omri, politisch ein kluger Kopf. Omri hat nur 11 Jahre regiert, 11, 12 Jahre. Davon hatte er die Hälfte Zeit einen zweiten. Da war Israel geteilt in zwei Teile. Zusätzlich. Nach dem Tod dieses Ela gab es 6 Jahre lang 2 Könige in Israel. Und dann hat sich Omri durchgesetzt. Dann hat er nur noch 6 Jahre. Und in diesen 6 Jahren hat er Israel so stabilisiert politisch, dass sein Nachfolger ohne Probleme sich im Sattel behaupten konnte. Nicht nach diesen ganzen Wirren am Anfang ist das eine Meisterleistung. Müssen wir uns im Klaren sein. Wie hat er Israel stabilisiert? Durch Außenkontakte, durch den Bau einer eigenen Hauptstadt, nämlich jetzt Samaria, nach dem Beispiel Jerusalems, nicht? Jerusalem hat David eingenommen und zu seiner Stadt gemacht. Omri hat von Schemer ein Stück Land gekauft und da hat er Samaria gebaut. Omri wurde nicht fertig, musste Ahab noch ein bisschen weitermachen. Er hat sich mit Juda befriedet. Frieden mit Juda, Frieden und Verbündnispolitik mit Tyrus und Sidon und eine Hauptstadt. Politisch genial, gleichzeitig in der geistlichen Bewertung noch schlimmer wie seine Vorgänger. Das kann es geben, geistlich großes Urteil über Omri, aber politisch hat er etwas geschafft, was vor ihm in Israel keiner geschafft hat. In dieser Phase geschieht, Omri Ahab, geschieht Folgendes, dass jetzt Israel, dieses nördliche Königreich, politisch, finanziell, militärisch stärker wird wie Juda. Nicht, das ist ja auch kein Wunder.
Schauen Sie mal die Größenverhältnisse an.
Nicht, wenn das nördliche Israel intakt ist, ist es dreimal so groß wie Juda.
Vor allem auch diese Stämme hier, diese Josef-Söhne, Manasse und Ephraim, diese ganze Region, und natürlich mit fruchtbaren Regionen. Hier die Bashan-Ebene da oben, hier die Jezreel-Ebene, Kornkammern, nicht nur Jezreel, auch hier, fruchtbares Land. Das hat es im Vergleich in Juda nicht. Juda ist viel karger.
Sie kennen wahrscheinlich schon meinen Vergleich mit der Schweiz.
Also Bergland.
Und das gelingt unter Omri
und Ahab wird Israel stärker gegenüber Juda.
Da gibt es jetzt Dinge, die man vermuten kann. Der Südreichkönig, Judakönig Josaphat, hat zusammen mit den Nordreichkönigen, zusammen, nicht gegen, sondern zusammen Kriege geführt. Josaphat bekommt ein gutes Urteil, er tat, was dem Herrn gefiel. Und man stellt sich die Frage, hat er freiwillig mitgemacht oder musste er? Israel, gedrückt. Josaphat hat seinen Sohn mit der Atalja verheiratet, einer Ahab-Tochter. Wollte er oder musste er? Israel. Ich vermute, dass hier Israel so überlegen war, dass Israel den Druck gemacht hat. Und Josaphat meinte, er könne nicht anders, nicht? Unterscheiden Sie immer, was Vermutung ist und was man relativ sicher sagen kann, historisch. Aber es verwundert mich schwer, dass der Josaphat als Schwiegertochter die Tochter vom Ahab genommen hat. Das verwundert mich etwas. Nach der Bewertung dieser beiden Könige. Dritte Phase. Jehu-Dynastie, und zwar hier die Zeit unter den Jehu-Nachkommen Joahas und Joas. Diese Zeit war für Israel wieder eine ganz schwere Zeit. Hier haben wir die Kriege der syrischen Könige Ben-Hadad und wie sie alle hießen. Und die haben furchtbar gewütet in Israel. Wir haben ein paar Stellen, da wird es deutlich, die schlagen wir auf. 2. Könige 13,7. Denn es waren vom Kriegsvolk des Joahas nicht mehr übrig geblieben als 50 Gespannpferde, 10 Wagen und 10.000 Mann Fußvolk. Denn der König von Aram hatte sie umgebracht. Da hat Israel verheerende Niederlagen erlitten gegen die Syrer. Und das Interessante ist, das lesen wir doch noch diese Stelle, dass es Elisa angekündigt hat, das ist 2. Könige 8. Vers 11. Und der Mann Gottes schaute starr und lange vor sich hin und weinte. Der Mann Gottes ist Elisa. Da sprach Hazael, warum weint mein Herr? Er sprach, ich weiß, was du den Israeliten antust, tun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen. Und das schlägt sich jetzt nieder in Amos Kapitel 1. Müssen wir auch den Namen Amos mal ins Spiel bringen. Sonst heißt noch Herr Thema verfehlt. Amos 1, Vers 3. So spricht der Herr um 3 Jahre, um 4 Frevel willen derer von Damaskus, die Syrer, Aramäer. Will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernem Dreschlitten gedroschen haben. Das ist genau das. Betroffen von diesen Militärzügen,
mein Name ist gefallen hier bei Amos,
ist vor allem Gilead. Gilead ist dieser östliche Teil unter Norden. In den Konflikten mit Syrien ging es immer um das Ostjordanland und die nördlichen Gebiete. Ephraim war relativ stabil, aber diese hier, das waren immer die Leidtragenden. Die waren sowieso immer die Leidtragenden, die da oben. Die hat es immer zuerst getroffen. Und so auch bei diesen Auseinandersetzungen mit den Aramäern. Es war so weit, Israel war so schwach, dass die Aramäer quer durch hier durchzogen, um auch gegen die Philister zu kämpfen. Die konnten dem nichts mehr entgegensetzen. Es war eine große Schwäche unter den Jehu-Nachkommen. Jetzt die letzte Phase, Jerobeam der Zweite, das ist die 4. Phase. Also, die ersten Könige bis Ela, die Omri-Dynastie, dann die Schwäche unter den Jehu-Söhnen Joahas und Joasch und dann die 4. Phase, Jerobeam der Zweite. Und das ist die Zeit des Amos. Was geschieht in dieser Phase? Die Erstarkung Assyriens. Das neu assyrische Reich gewinnt an Stärke. Was ist die Folge? Kopiert aus dem kartenmäßig besten Bibelatlas, aber leider sind die Karten alle blass. Nichts Buntes, nichts Farbiges, ganz blass, geht leider nicht besser, aber vom Kartenmaterial ist der beste Atlas. Assyrien erstarrt. Das bedeutet, Assyrien erhöht den Druck auf die syrischen Gebiete Hamat und Damaskus. Das bedeutet, Syrien muss gegenüber dem Süden locker lassen. Also das, was wir hatten bei den Jehu-Söhnen, das kippt jetzt wieder um. Syrien ist gebunden im Norden gegenüber Assyrien. Und jetzt kommt es unter Jerobeam dem Zweiten zu einer letzten Blütephase Israels. Das bedeutet, Die verlorenen Gebiete wurden zurückerobert. Das bedeutet einen Wohlstand in Israel. Da spricht man von elfenbeinernen Lagern. Elfenbein, nicht? Also so etwa war das wie hier manche Städte in der Region. Das hat irgendwie zu tun mit einem großen Werk, das da ist. Nicht, wo der Bordstein aus Marmor war, nicht? Ich glaube auch nicht mehr so gut, aber ich nenne keine Namen, nicht? So ist da eine neue Blüte gekommen. Die Eroberung dieser Gebiete, Rückeroberung dieser Gebiete, die Syrer vorher eingenommen hatten, und ein neuer Wohlstand. Dazu auch eine Stelle, 2. Könige 14. Zweiter Könige 14, das Wort über Jerobeam den Zweiten in den Königsbüchern, Vers 25. Er, Jerobeam der Zweite, stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis zum Salzmeer. Von Hamat bis zum Salzmeer. Die haben das ganz wörtlich genommen.
Bis zum Bodenmeer. Und vor Jerobeam dem Zweiten war Israel noch so groß. Und er hat es zurückerobert. Wobei das war vielleicht keine Eroberung in dem Sinn, es kann sein, es waren nur tributäre Verhältnisse. Nicht? Also nicht, dass in das Staatsgebiet ausgeweitet wurde, aber zumindest das alte israelitische Staatsgebiet ist dann, das Ostjordanland Gilead, und diese kleinen Stämme, die hat er zurückerobert, und ich vermute, zu diesem Gebiet, denen hat er Tribut verlangt. Und so kam es nochmal zu einem Wohlstand unter diesem König. Und das ist jetzt die Zeit des Amos. Amos wirkt in dieser Blütezeit. Nur die politisch etwas weitsichtiger waren, konnten erahnen, dass diese Blütezeit eine Scheinblüte war. Denn sie hat ja dann die letzte Phase Israels eingeleitet und das Ende kam relativ schnell. Und das war natürlich auch die Schwierigkeit für Amos, dass er in einer solchen Blütezeit auftritt und dann verkündigt, das Ende kommt. Sehen Sie, das wäre vor 20 Jahren in Deutschland auch schwieriger gewesen wie zur Zeit. Zu sagen, es geht uns schlechter. Zurzeit merken es langsam alle, dass es nur noch für einen Teil der Bevölkerung aufwärts geht und für die anderen, die können sich einen kleineren Geldbeutel kaufen. Der große Teil der Bevölkerung wird sich einen kleineren Geldbeutel kaufen können. Und ein anderer, kleinerer Teil, der wird noch einen größeren kaufen können. So wird sich das sortieren die nächsten Jahre. Das war vor 20 Jahren nicht absehbar. Da waren es andere Gefahren. Und der Amos sagt in eine Scheinblüte, das Ende kommt. Zu dieser Phase noch kurz ein Wort über die Religion. Wir hatten die politische Situation mit der Form des Königtums. Wir hatten die geschichtliche Situation, die vier Phasen mit instabil, zunächst sich finden, Omri-Dynastie, große Stärke, wieder eine große Schwäche und dann noch einmal eine große Stärke. Ist also so eine richtige doppelte Welle. Religiös war Israel von Anfang an geprägt durch die Aufstellung der goldenen Stierbilder, Stierstatuen,
in Bethel und Dan, wobei vor allem natürlich Bethel von Bedeutung war. Das nördliche Dan war weniger bedeutend. Und dies wurde nie rückgängig gemacht. Alle Könige des Nordreiches Israel wurden daran gemessen und kritisiert, dass sie blieben in der Sünde Jerobeams des Ersten. Und das Interessante ist, was die Bibel dazu sagt. Jerobeam lässt ein Stierbild aufstellen und sagt dazu, dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Er verbindet das Stierbild mit dem originalen Bekenntnis Israels. Warum war das trotzdem schlecht? Denn das Bekenntnis hat gestimmt. Zum einen, weil Gott geboten hatte, du sollst dir kein Bildnis machen. Zum zweiten, weil Gott erwählt hatte, die Hauptstadt Jerusalems. Zum dritten, weil Jerobeam ein Bild nahm, das auch in anderen Religionen verbreitet war. Und dadurch war die Tür geöffnet zum Synkretismus, zur Vermischung von Yahweh-Glauben mit anderen Religionen. Noch tragischer wurde die Zeit in der Omri-Dynastie. In der Omri-Dynastie, so sehe ich es, wurde durch die Religionspolitik, durch Heiratspolitik, durch die Verheiratung von Ahab mit Isebel, der Baalskult offiziell in Israel eingeführt als Staatsreligion. Muss man sich klar machen. In der Hauptstadt Samaria gab es einen Tempel für Baal, und keinen Tempel für Yahweh. Und ich bin überzeugt, die Isebel, die war eine Powerfrau und die wusste, was sie wollte und die wollte ihre Religion in Israel durchsetzen. Und vielleicht sogar in Juda über die Heiratspolitik mit Josaphat. Eine Frau, die wusste, was sie wollte, auch religiös, politisch und religiös. Und in dieser Zeit haben dann Elia und Elisa gewirkt und haben gegen diese Dominanz einer fremden Religion keine Vermischung mehr. Vermischung war Jerobeam der erste goldene Kalb, das war Synkretismus. Die Einführung der Baalsreligion sollte die Ablösung des Yahweh-Glaubens sein. Deshalb wurden ja auch Propheten umgebracht. Dies wurde unter Jehu wieder rückgängig gemacht. Aber nicht das goldene Kalb von Jerobeam dem Ersten. Der Baalskult wurde ein Stück weit wieder eingedämmt, aber nicht die Sünde Jerobeams des Ersten. Ein letztes Wort zu Juda. Juda war religiös stabiler. In Juda gab es immer wieder Phasen, wo die Könige gelobt wurden. Sie taten, was recht war in den Augen Jahwes. Etwa die Hälfte der Könige Judas. In Juda gab es immer wieder Reformen zum Jahwe-Glauben. Die bekanntesten sind dann Hiskia und Josia. Juda war auch weniger durch die ursprünglichen Bevölkerungselemente gefährdet. Israel war hier von der Bevölkerung her instabiler, durchmischter. Und folglich war in Israel die Auseinandersetzung im Land selber immer stärker. Außerdem durch die Grenze zu Tyrus und Sidon, Israel war da stärker herausgefordert. Sehen Sie, auch wenn im christlichen Abendland nur ein gewisser Teil mit Ernst Christ sein wollte, war doch die öffentliche Prägung des Staates durch das Christentum ein Bollwerk gegen den Einbruch fremder Religionen. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Zahl derer, die mit Ernst Christ sein wollen, relativ stabil ist über die Jahrhunderte. Ich glaube, dass die Zahl derer nicht so sehr abgenommen hat. Aber dieser öffentliche Wall gegen Fremdreligionen, das ist zerbrochen. Und jetzt haben wir nicht mehr die Judah-Situation, sondern die Israel-Situation. Das ist die Situation unserer Gegenwart. Und viel stärkere Auseinandersetzungen, ein Hereinbrechen anderer Religionen unterschiedlichster Art, denen man auch ganz unterschiedlich begegnen muss. Der Islam ist etwas anderes wie der Buddhismus. Und dazu kommt der ganze Bereich der Esoterik und des Okkultismus und des Spiritismus. Da sind wir inzwischen aufgeweicht, wie es Israel war. Aus Juda wurde Israel in unserer Geschichte. Und das ist die schwerere Situation. Pause bis 10.31 Uhr.